Oh oh.
So, bist du bereit?
Yes, let's go.
Ach du Scheiße. Das ist nicht so leicht. Ich hasse meinen Job, ich hasse mein Leben. Willst du nicht zerstören, musst du mich erst besiegen. Doch dann höre ich einen Podcast voller Licht und Träume.
Warum ist das so lang?
Krass.
Ein ganzer Song, oder was? Das war mir gar nicht klar. Mega. Ist ja ganz ein Song, ist ja Wahnsinn. Lieber Murphy.
Alter Schwede. Das hast du jetzt natürlich passend ausgesucht, ja. Kann man ja schon denken.
Ne? Also heute bin ich ja hier quasi der Host, ne? Und heute sprechen wir ja, lieber Murphy, über deine spannende Reise, die du so hingelegt hast in den letzten Jahren. Beruflich, Ausstieg, ne? Aus dem Beamtentum, Selbstständigkeit, wieder hin, zurück an die Schule. Und ich weiß ja, du bist ein Metal-Fan, ne? Und da dachte ich mir, liebe Suno, ey, mach mir doch mal so einen coolen Song, den der Murphy vielleicht mag. Ja, wie findest du ihn?
Ja, wäre jetzt im Metal-Bereich sonst nicht so mein Geschmack. Das würde man jetzt, keine Ahnung, im Metal-Bereich wäre, das wäre sowas vermutlich so ein bisschen als Schlager-Metal verschrien.
Ja.
Weil es natürlich sehr eingängig ist, ne? Und sehr, sehr simpel gestrickt und so. Die Metalheads, die sind ja auch, ne, böse Zungen würden sagen, Musik-Nazis. Da muss es dann immer sehr anspruchsvoll sein und auf die Art und Weise produziert und nur das ist echter Metal. Und da gibt es ja auch innerhalb der Metal-Szene riesige Zerwürfnisse, was jetzt der true Heavy Metal ist und was nicht, ne?
Ja.
Aber
ja,
trotzdem krass, also wie es halt diese typischen Elemente hat. Übrigens auch Grüße gehen raus. Mich haben ein paar Leute gefragt, unter anderem mein Basketballcoach, beste Grüße gehen raus, wer von uns eigentlich das Intro von der KI einsingt. Und da glaube ich, muss man echt nochmal erklären, ne? Also vielleicht, weil ich finde das so krass, weil natürlich hat es niemand von uns eingesungen, sondern...
Ist ja schon fast ein Kompliment, als wenn wir beide so gut singen könnten.
Genau.
Also ich kann definitiv
ich kann auch nicht gut singen.
Ja. Ich bin schon am Schlagzeug besser aufgehoben, wenn überhaupt mal so als vierter Background-Sänger irgendwo ganz hinten. Aber ansonsten hat das schon so seine Berechtigung. Nee, das ist komplett genau. Singt der Computer, ne? Singt die künstliche Intelligenz.
Ja.
Und das machen wir mit der AI oder KI auf Deutsch, Suno.ai, und da kann man einfach eingeben, was man so will. Und jetzt habe ich hier einfach eingegeben, ne, mach doch mal einen Heavy Metal Song mit diesem Refrain und den Rest macht einfach die KI quasi selber.
Ja, genau, also echt von Aufnahme, Produktion und was dann am Ende rauskommt, ne, natürlich sitzt da kein Computer und nimmt Gitarre auf, aber allein daran merkt man schon, wie absurd das Ganze ist, wie man sich das, man wusste sich ja irgendwie vorstellen, wie das entsteht, aber das ist halt einfach nur Code, ne.
Und das Schlimme ist ja, das passiert in, also der rödelt so, naja, so 10 Sekunden ungefähr, also der macht immer so 2 Vorschläge auf einmal, der rödelt dann so 10 Sekunden und dann hast du das. Bupp, ja. Spuckt er dann so aus, ne? Und dann ist fertig. Also gibt es auch keine Bearbeitungsfunktion oder so, oder dass man da noch nachbearbeitet. Es ist einfach so 10 Sekunden, was du willst, und bupp, spuckt er das dann aus.
Ja.
Wahnsinn. Schon irre. Da würdest du auch wahrscheinlich noch in Zukunft eine krasse Weiterentwicklung geben. Aber ich würde sagen, das ist schon...
Ja, viel im Gerede ist ja jetzt, ne? Sora und so, ne, wenn das auf Videoebene passiert und du dann einfach nur noch irgendwas eingibst und dir wird ein realistisches, echtes Video erstellt. Mhm. Da entstehen natürlich auch viele Gefahren dadurch, aber das wird noch spannend, ne? So die ersten Bilder, die man jetzt schon gesehen hat, was Sora so können soll und kann, das ist schon, also ich sehe da keinen Unterschied, muss ich ehrlich gesagt sagen, zu einem richtigen Video.
Ich würde das auch gerne mal testen, aber es hat ja noch nicht jeder Zugang zu. Ein paar Leute haben das schon irgendwie, weiß ich gar nicht wie genau, aber naja, vielleicht komme ich da auch nochmal irgendwie dran, aber ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange, bis man das testen kann. Ja, ist Wahnsinn. Ich habe auch gestern wieder eine Foto-App ausprobiert und bin ja auch ein bisschen Auto verliebt und das ist schon Wahnsinn, wie schnell diese Apps, das ist jetzt auch mit KI, zack, wird das freigestellt, hast sofort KI-generierte Hintergründe, ja, schon steht ein Auto mal einfach vorm Berg in Österreich auf einer Straße, ne, auf einer Alpenstraße und es sieht so fucking gut aus, dass du denkst so, es ist einfach nur so klick, 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 also kannst jetzt dein Auto einfach zu Hause vor der Garage fotografieren, dann gehst du in die App, bup, 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 3 Sekunden später hast du einfach ein Bild, wie du irgendwie in Österreich so eine Alpenstraße dein Auto da geparkt hast und dann, ne, ein Berg dahinter. Ja. Es ist einfach unglaublich.
Wahnsinn einfach.
Unglaublich. Ja. Und das halt einfach schon in einer wahnsinnig guten Qualität, dass du schon echt hingucken musst, war der jetzt da oder war er nicht da?
Ja.
Irre. Ja. Irre, irre, was das einfach so, was die ganze Produktion angeht. Aber wir beide sind noch real, würde ich sagen. Bis zum jetzigen. Also heute sind wir auf jeden Fall noch real. Wie das in Zukunft ist, ob wir dann auch mal bald ersetzt werden, werden wir sehen.
Du denkst also, ich bin real Frank. Ja, du hast gedacht, du redest hier wirklich mit mir.
Das werden wir gleich feststellen, ob du real bist. Letzte Woche hast du mich mit deinen wunderbaren Fragen über mein Leben, über meine Transformation, so vom Angestellten zum Selbstständigen, wie soll man sagen, gequält ja nicht, war ja ein sehr nettes Gespräch, unterhalten. Wir haben echt ein super Gespräch gehabt, hat mir nochmal an dieser Stelle nochmal viel Spaß gemacht, auch nochmal über so ein paar Sachen einfach zu sprechen und mich daran natürlich auch nochmal so zu erinnern und das nochmal so hochzuholen, wie das eigentlich so alles war. Heute sprechen wir über dich, lieber Murphy. Und eins kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Also eins wissen wir ja schon mal mehr über dich, ne? Du bist ein Metal-Fan mit was weiß ich was all seinen speziellen Ausrichtungen. Da wirst du natürlich dann. Ich bin ja nicht so der Metal-Kenner, muss ich gestehen. Obwohl ich ja viel Musik gemacht habe, bin ich kein Metal-Kenner. Also von daher bitte ich das schon mal so zu. Ja, ja, das kann sein. Lass uns doch mal. Also ich würde ganz gerne einsteigen, deinen persönlichen Hintergrund. Ich kenne dich ja so ein bisschen jetzt, so in den letzten Jahren, oder ich habe dich in den letzten Jahren kennengelernt und eigentlich ist mir so die Frage gekommen, was hat dich denn eigentlich ursprünglich dazu bewogen, Lehrer zu werden, beziehungsweise dann ins Beamtentum zu gehen? Denn wenn man dich jetzt so kennenlernt, vom Typ her, auch jetzt, ne, so Musik und Metal und Band und keine Ahnung was, da würde man ja eigentlich sagen, das ist ja jetzt so nicht der klassische Lehrertyp. Also für mich bist du ja nicht so der klassische Lehrertyp. Also persönlicher Hintergrund. Was hat dich damals ursprünglich eigentlich dazu bewogen, Lehrer zu werden? Wie sahst du aus? Gefühlswelt, Schule, was, also warum? Wieso? Weshalb? Murphy, warum bist du Lehrer geworden?
Murphy, warum?
Warum bist du Lehrer geworden?
Ja, aber das höre ich tatsächlich nicht zum ersten Mal. Also ganz viele spiegeln mir auch so in Gesprächen, als ich dann wirklich auch in der Krise war und gesagt habe, so, ich möchte nicht mehr Lehrer sein. Haben mir auch ganz viele gespiegelt, so, Murphy, du bist doch auch kein Lehrer, also sei doch mal ehrlich. Und es ist tatsächlich so, also wenn ich jetzt das versuche zu rekonstruieren, war das keine emotionale Entscheidung, auf jeden Fall Lehrkraft zu werden. Meine emotionale Entscheidung habe ich gefällt für die Fachrichtung, die ich studiert habe. Das ist tatsächlich Philosophie, weil Philosophie einfach für mich im Prinzip Persönlichkeitsentwicklung auf einem absurden Niveau ist. Und ich schon, seit ich denken kann, mich einfach für die Frage interessiere, wie funktioniert eigentlich ein glückliches, wie funktioniert ein gelingendes Leben? Und da kommst du zwangsweise mit Philosophie in Kontakt und deswegen wollte ich Philosophie studieren. Aber gut, Philosophie studieren auf Master, also da kann ich auch direkt ins Taxiunternehmen gehen. Also man sagt immer so nett, Philosophie auf Taxischein studieren. Also ja, das ist wirklich was die beruflichen Perspektiven angeht, natürlich katastrophal. Ja, und dann die Entscheidung, das auf Lehramt zu studieren, war tatsächlich so eine Mischung aus meiner Vernunftstimme, die, die noch irgendwie da war, weil ich eigentlich mit 18 eigentlich nur Rockstar werden wollte und Metal machen wollte.
Machst noch genau, was Sicheres? Das habe ich erwartet, ne?
Also das war natürlich Plan A, ne? Also nach dem Abitur habe ich mich nur noch für Metal interessiert. Ich wollte nur noch auf Tour sein, nur noch Mucke machen. Aber hatte natürlich auch Druck von zu Hause. Also durchaus auch ich komme aus einem Akademiker, also meine Eltern sind beide Akademiker. Denen war es natürlich auch sehr wichtig, dass ich irgendwas anfange. Also jetzt einfach hier, ich will jetzt 100% auf Rockstar, das war für die nicht irgendwas, sondern da musst du noch was
nicht akzeptabel. Genau. Das wollte ich nämlich gerade auch fragen, ne? So, das wäre gleich so eine Nachfrage gewesen. Das heißt, so dein Umfeld, dein Elternhaus, ja, so Klassiker, ne? Wenn man so einen Wunsch hat, dann machen wir was Anständiges, ne? So.
Ja. Ja, ja, okay. Und natürlich habe ich das auch verstanden und fand ich auch nachvollziehbar und habe dann gesagt, ja, okay. War wirklich so ein Ja, okay, dann studiere ich halt. Und ich habe auch sehr lange studiert und das hatte einfach den Grund, dass das für mich nie Priorität hatte. Also
okay.
Ich habe immer alles Mögliche nebenher gemacht, nur nicht studiert.
Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Studentenleben ist ja schon wieder ein bisschen Rock'n'Roll, ne? Wenn man das, also mein Studentenleben war auch schon echt Rock'n'Roll. So in Köln, das war schon, ach, immer da auf den Wiesen im Sommer und das war schon toll. Coole Partys. Es war natürlich auch ein schönes Leben. Ne? Ich komme ja aus Göttingen, ne? Kleinerer Stadt, und dann so nach Köln, so als Student und Karneval. Und das ist schon Rock'n'Roll auch, ne? Klar.
Ja. Ja, absolut. Mhm. Und man hatte halt natürlich auch die Freiheit. Also ich habe dann auch so Sachen gemacht wie einfach mal ein Urlaubssemester genommen, um auf Tour gehen zu können oder Shows spielen zu können.
Ja.
Und so Sachen, ne? Also immer alles Mögliche nebenher, bloß nicht studieren.
Es hat dich aber nie davon abgebracht, während des Studiums, und dass du gesagt hast, du warst dann mal auf Tour, oder es hat aber nie dazu geführt, dass du ernsthaft überlegt hast, das jetzt abzubrechen, das Studium, und nicht Lehrer zu werden.
Na, ich sag mal so, ich hatte eine sehr geringe Frustration mit dem Studium. Also die Frustration, okay, die kam dann erst, als es dann wirklich ans Staatsexamen ging, wo dann natürlich der Prüfungsdruck enorm war plötzlich. Aber ich habe zuerst Philosophie und Geschichte, danach Philosophie und Germanistik studiert. Und da hast du natürlich keinen Prüfungsdruck. Du musst halt deine Hausarbeiten schreiben und so weiter. Das habe ich dann aber immer in so Nacht- und Nebelaktionen, teilweise in der Universitätsbibliothek übernachtet, in so 40-Stunden-Sessions oder so abgehakt. Und dann den Rest vom Semester mich halt wieder mit den Sachen gewidmet, die mich interessiert haben. Also im Philosophiestudium war ich da auch inhaltlich natürlich dabei, habe auch sehr viel gemacht inhaltlich, aber immer nur, was mich interessiert hat. Und ansonsten habe ich mich halt irgendwie durchgewurschtelt, und es war halt nie so, dass ich gedacht habe, oh, das ist jetzt so ein Pain, das Studium, sondern das konnte halt irgendwie nebenher laufen. Ne?
Ja, haben wir ja beim letzten Mal auch erzählt, in der letzten Folge. Ich habe mich im Grunde genommen auch ein bisschen so durchgewuschelt. Ne? Also ich habe mir auch so meine Inselthemen mir rausgesucht, wo ich voll abgegangen bin, habe ein paar Sachen auch auf Lücke gelernt und habe mir natürlich auch die Sachen rausgesucht, die mich voll interessieren, und bin da auch voll drauf eingestiegen. Und ein paar Sachen habe ich da auch eher stiefmütterlich behandelt und habe das halt nur so das Nötigste gemacht, um halt dann zu bestehen, ne? Zumindest in dieser einen Klausur, ne? Also von daher kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Ja, und dann ist der Murphy tatsächlich Lehrer geworden.
Wie bin ich da nur reingeraten?
Wie bist du da noch reingeraten? Ich will da jetzt zumindest jetzt über das Beamtentum, Lehrer-Dasein, deine ganze Zeit, ich will da jetzt nicht so komplett einsteigen. Vielleicht nur eine Frage, weil mich interessiert eigentlich viel mehr dann, was dann so passiert ist. Ne? Also von daher, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz zumindest in ein, zwei Sätzen vielleicht nur kurz sagen, wie, als du dann wirklich als Lehrer dann tätig warst, wie hast du dich da gefühlt? Hast du dich integriert gefühlt, so mit deinem Typ her? Du bist ja dann auch wahrscheinlich auch aus Kollegensicht nicht so der typische Lehrer oder aus Schulleitungssicht. Also hast du es auch genossen, vielleicht so ein bisschen so dein Rock'n'Roll-Status so ein bisschen, oder war es schwer für dich? Wie hast du dich so ein bisschen gefühlt? Also wie gesagt, vielleicht ein, zwei Sätze.
Ja, also es sind halt wirklich so diese beiden Dimensionen, die du aufmachst, sind es gewesen, ne? Also auf der einen Seite hatte ich die Überzeugung tief im Innern, dass ich ein guter Lehrer bin, dass ich auch ein anderer Lehrer bin, dass ich jemand bin, wenn ich reinkomme ins Klassenzimmer, dann haben die Bock auf mich, weil das was anderes ist. Und dieses Selbstbewusstsein hatte ich schon, und das fand ich auch cool, und ich fand cool, dass ich so bin. Aber ich habe natürlich schon brutalen Alien-Status gehabt, also schon direkt vom Ref Tag 1. Ich hatte praktisch vor dem Ref, gab es noch die Möglichkeit an meiner Ref-Schule, dass ich im Prinzip zu so einer Art Vorstellungsgespräch gehe, wo ich mich einfach schon mal dem Rektor an meiner Schule vorstelle. Und da wurden dann zum Beispiel direkt meine Piercings adressiert, ne, und wurde halt sofort gesagt, boah, also da werden sie einen schweren Stand haben mit diesen Piercings. Ne? Das wird vielen übel aufstoßen. Ich finde es jetzt auch nicht schön, fand ich dann auch krass, ne, dass der dann so eine Aussage tätigt, dass sich da eine Meinung zu bilden einfach so. Aber machen sie, was sie wollen. So nach dem Motto verlief dieses Gespräch. Es war erstmal so ein, okay, alles klar, was geht denn hier ab? Ne? Und dementsprechend war das schon so, dass ich glaube auch von vielen Kolleginnen und Kollegen immer wieder gemieden wurde und auch schon so ein bisschen Probleme hatte, Anknüpfungspunkte zu finden, aber das lag auch an mir, weil ich tatsächlich auch meine Probleme hatte, mit so diesem konformen Lehrertyp Freundschaften zu schließen. Ja. Das erschien mir alles so belanglos, diese Gespräche immer und wenig echt und immer viel so diese professionelle Rolle, die da eingenommen wird. Und ich bin da natürlich immer irgendwie so an meine Grenzen gekommen, weil ich natürlich mein authentisches Selbst auch nicht verlieren wollte, so in der Phase. Also beide Dimensionen. Auf der einen Seite stolz, wie ich halt war. Ich war ein Alien, aber auf der anderen Seite hat es mir das auch sehr schwer gemacht im Lehrerberuf. Ne?
Ja, aber da sehen wir nochmal auch, wie in unserer Gesellschaft das noch so verankert ist, dass wir ja Menschen schnell beurteilen nach äußeren Gesichtspunkten und vielleicht nicht das, was er an Werten vertritt, sondern dass das schon noch eine Rolle spielt, zumindest in Schule auch. Ne? Okay, Auslöser für den Wandel ist so das nächste Stichwort. Kam mal so in deinem Köpfchen herum. Was war denn so der ausschlaggebende Moment oder so die Hauptmotivation für dich zu sagen, ich will hier raus, ich will das nicht mehr, ich kann das dann jetzt auch nicht mehr für mich, vor mir selbst vielleicht vertreten? Und dann war ja deine Entscheidung letztendlich nicht einen neuen Job zu suchen, sondern, oder vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber zumindest ist dein Ergebnis ja gewesen, dass du dann dich gerne selbstständig machen wolltest und das ja dann letztendlich auch getan hast. Also, ne, was war denn der Auslöser für den Wandel dann? Was ist passiert? Oder war das ein kleiner schleichender Prozess? Gab's einen Auslöser? Oder wo sagst du, das ist passiert? Das würde mich gerne interessieren. Was war da so in dir los?
Ja, das hat sich natürlich alles angestaut. Ne? Also ich habe die ganze Zeit im Prinzip schon darauf hingearbeitet, irgendwann mal in der Musikbranche selbstständig zu sein. Ne?
Also das war dein Ziel? Das war nach wie vor dein Ziel?
Das war, es war ein Ziel in dem Sinne, dass ich das gerne machen wollen würde, aber auch nie den Mut dazu hatte, das wirklich dann durchzuziehen. Also mehr ein Traum als ein Ziel, würde ich jetzt sagen. Ne? Also weil ich viel zu viel Angst davor hatte, ehrlich gesagt. Und auch so diese Prägung von zu Hause hatte, ne, wie wichtig halt dieser sichere Job ist. Da ist halt wichtig zu wissen, dass ich einfach während des Studiums schon eigentlich hauptsächlich unter der Woche und auch am Wochenende immer nur Konzerte veranstaltet habe oder als DJ aufgelegt habe oder mit Bands auf Tour war. Also das war mein Leben im Prinzip. Nur, dass du als Student natürlich viel auch umsonst machst und viel auch Mindestlohn oder viel mal schwarz auf die Kralle oder so Themen, ne? Habe ich als Student viel gemacht und nie das professionell richtig groß aufgezogen. Und der Auslöser, warum ich dann gesagt habe, nee, jetzt mache ich mich selbstständig, war tatsächlich, denke ich, würde ich sagen, Anstauen von diesem, ich habe so viel Spaß gehabt während dem Studium in dieser Musikbranche und es war alles so cool, aber ich habe nie richtig Geld damit verdient und jetzt will ich es einmal wissen. Aber auch auf der anderen Seite die enorme Frustration mit unserem Schulsystem und einer Ref-Ausbildung, die unter aller Sau ist, ne? Also wo es brutale Hierarchien gibt, wo du enorm fremdbestimmt bist, wo du dauernd beurteilt wirst von Leuten, wo du eigentlich denkst, die dürfen sich gar kein Urteil über dich erlauben. Viel im Referendariat ist so auf unglaublich persönlicher Ebene, wo ich dann wirklich, muss ich so hart sagen, mit dem Fickfinger raus bin und gesagt habe, leckt mich alle am Arsch, ich habe keinen Bock, auch nur eine Sekunde länger in diesem System zu sein. Und der größte Fickfinger, den ich da zeigen konnte, war natürlich, mich selbstständig zu machen und komplett mein eigenes Ding zu machen, was gemäß meiner Persönlichkeit ist, wo mich niemand beurteilen kann, sondern ich mein eigener Chef bin und selbstverantwortlich bin für das, was ich letztendlich auch tue. Ne?
Jetzt haben wir auf unserem Schulfreikampus, wo wir viele Lehrer unterstützen, die sich ja beruflich dann neu ausrichten, auch viele dabei, denen es genauso ähnlich geht und auch tatsächlich viele junge Lehrer ja schon, die nach dem Ref definitiv schon sagen, ich bin im Grunde genommen schon durch mit dem Thema, weil das so teilweise auch hart, unfair, stressig war, dass die danach schon sagen, ich bin schon durch mit dem Thema Lehrer oder Beamter werden und ich möchte das schon gar nicht mehr, ich möchte mich jetzt schon beruflich umorientieren. Ne? Oder es gibt auch schon eine gewisse Burnout-Quote unter Referendaren, ne? die danach tatsächlich auch schon oder viele echt an der Grenze sind, ne? schon, wie lange geht das, 2 Jahre?
Ist unterschiedlich je nach Bundesland. Also in meinem Fall ging es 1,5 Jahre, aber ein halbes Jahr davor war im Prinzip vorgelagert ins Studium. Bei manchen geht es 2 Jahre.
Ja. 2 Jahre können einen schon echt zusetzen. Ne? Ja. Ja, also ein bisschen hast du gerade schon das angesprochen. So die nächste Frage geht bei mir nämlich in die Richtung so Herausforderungen, Ängste. Mit welchen Herausforderungen und Ängsten wurdest du denn letztendlich dann konfrontiert, ne, als du dich dann dazu entschieden hast, das sichere Beamtendasein aufzugeben, in die Selbstständigkeit zu geben? Also vielleicht kannst du das nochmal für die Hörer formulieren, was da so los war, ne? Also Ängste, natürlich das Thema Sicherheit. Mhm. Klar, das ist natürlich gerade, ne, das leben wir ja auch im Schulfreikampus, gerade wenn du aus dem Beamtentum rausgehst, ist das natürlich immer so ein Gefühl von, boah, machst du das jetzt wirklich, diesen sicheren Hafen zu verlassen und was kommt da, ne? Und ist das wirklich ein richtiger Schritt? Ich glaube, das ist sicherlich wahrscheinlich bei dir dann auch trotzdem ein großes Thema gewesen. Oder was gab es da noch für Ängste, Herausforderungen?
Mhm. Ja, also im Prinzip ist die Frage immer, gerade wenn es in so einen Bereich geht, wie es bei mir ging, nämlich extreme Musik, eine Nische, die schon mal an sich ziemlich klein ist. Ich weiß, dass viele Metalheads das anders wahrnehmen mit so einer riesigen Community, aber wenn man das jetzt mal finanziell betrachtet, was so an Geld in Umlauf ist in der Metal-Szene, da ist es einfach eine kleine Nische, ne? Und das war natürlich eine Riesenangst von mir, kann man in diesem Bereich wirklich überleben, ne? Weil ich natürlich auch viele Freunde hatte in Bands und wusste, selbst wenn die in bekannteren Bands waren, hatten die noch irgendwie ihre Dayjobs, wo die es krampfhaft versucht haben, irgendwie zu jonglieren mit den Jobs, um irgendwie auf Tour gehen zu können. Und die Außenwahrnehmung war immer von den Leuten, dass die total reich sind und so weiter. Also ich wusste, dass dort wenig Kohle im Umlauf ist. Ich wusste auch, das wurde mir auch dauernd gespiegelt, ne? Schon als ich während dem Studium angefangen habe, Konzerte zu machen, hieß es, du wirst nie große Bands nach Freiburg holen, weil Freiburg nicht interessant ist für Bands. Aber das hat mich schon auch motiviert, ne? Das war so ein Faktor, wo ich gesagt habe, ey, komm, euch zeige ich es allen. Wenn ihr mir alle sagt, ich kann hier kein Geld verdienen, wenn ihr mir alle, und dann habe ich wirklich, da habe ich Bands wie Heaven Shall Burn, Stick to Your Guns, Leute da draußen, die Metal hören, die wissen, das sind große Namen. Die kamen dann nach Freiburg, die Shows habe ich dann dort gemacht. Und das war für mich halt schon mal so ein Selbstbewusstsein, wo ich wusste, während meinem Studium habe ich das schon geschafft. Ja, und jetzt werde ich auch prove them wrong, ne? Also zeig ihnen allen, dass sie falsch liegen. Also natürlich war da diese zweifelnde Stimme im Kopf, dass ich es vielleicht nicht schaffe. Und die Leute, die natürlich gesagt haben, du schaffst es nicht. Aber das hat mich fast schon motiviert. Viel krasser bei mir war, weil ich halt wirklich ein Chaot bin, muss man so krass sagen, diese Angst vor Finanzamt, ne? Wirklich so sein... Ja. Seinen Scheiß nicht auf die Reihe zu kriegen. Ich wusste nicht, wie man eine Rechnung schreibt. Also die banalsten Sachen, Buchhaltung, was macht man da überhaupt? Welche Fristen muss ich einhalten? Wo muss ich überhaupt hingehen? Also wenn ich mich jetzt selbstständig mache, wie macht man sich selbstständig? Also sage ich jetzt einfach, ich bin selbstständig und dann geht's los? Oder muss ich da von Gewerbeanmeldung noch keine Ahnung oder so Sachen? Ne? Also ich wusste einfach nicht, was soll ich tun? Geht das alles auf mein privates Konto? 1000 Fragen. Und ich wusste einfach nicht, wo soll ich anfangen? Und hatte halt natürlich brutal Angst, da irgendeinen Fehler zu bauen, weil man hört dann ja auch so Sachen, Rentenversicherung kommt dann nach einem Jahr und bucht dir deine kompletten Einnahmen ab oder eben das Finanzamt kommt, ne? Gibt's ja auch witzige
Komisch Mien, ins so. Gefängnis.
Ja, genau, kommt ins Gefängnis. Das war so meine Kernangst, dass ich das alles nicht gebacken kriege, weil ich einfach nichts wusste und und auch sehr chaotisch einfach war und bin, ne?
Ja, das ist, es deckt sich ja dann mit so den Studien, die auch zum Beispiel die KfW-Bank macht, ja diesen KfW-Gründungsmonitor, ich glaube fast jährlich, machen die den und befragen Gründer nach Herausforderungen der Gründung, nach Hemmnissen und da sind ist das Thema natürlich Finanzen und natürlich auch das Thema Bürokratie sind natürlich so zwei sehr starke Themen, ganz klar. Ne? Mhm. Also gerade in Deutschland, ne, man sagt ja immer so, Deutschland ist kein Gründerland. Und unsere Bürokratie ist schon echt herausfordernd. Und ich habe das, beziehungsweise mache ich das ja seit vielen Jahren und helfe anderen, oder wir jetzt ja als Team auch helfen anderen dabei, das zu rocken, das zu stemmen. Und man braucht einfach hier und da schon mal einfach mal ein bisschen Erfahrung und muss wissen, wie die Ämter so ticken. Und das ist einfach ein Wissen, das muss man lernen. Ne? Das muss man einfach lernen. Und die Angst davor, gerade in Deutschland, ne, Finanzamt und dies und das und jenes, am Ende sind die gar nicht so böse, aber man hat da, glaube ich, schon, ich auch selber, ein sehr komisches, flaues Gefühl, wenn man so an, wenn man noch nie Kontakt so richtig hatte und man macht sich selbstständig und Finanzamt, das ist halt immer wie so eine, ja, wie so eine Finanzpolizei, ne, wo man das Gefühl hat, so, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, nicht, dass die kommen und mich einbuchten, weil ich irgendwas verrafft habe oder so. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber die Angst ist da und ja, woher sollte man es auch wissen, ne? Die Schule lehrt einen das nicht und von daher sind das schon ja, wichtige Ängste. Jetzt hast du ja witzigerweise vorhin gesagt, naja, du hörst das nicht das zum ersten Mal, warum du im Grunde genommen Lehrer geworden bist. Und du warst natürlich wahrscheinlich auch im Freundeskreis unterwegs, ne, mit Musikern viel und so. Das war ja bei mir übrigens damals auch, ne. Ich war ja dann eher in Köln, wie gesagt, unterwegs. Meine alten Schulfreunde hatte ich noch, die waren aber auch alle in Deutschland verstreut. Das heißt, ich hatte natürlich sehr viele dann aktuelle Kommilitonen so im Freundeskreis, die natürlich eher so BWLer und so weiter waren. Da habe ich ja in der letzten Folge auch erzählt, naja, ne, damals meine Freundin noch angequatscht, der soll arbeiten gehen als BWLer und warum macht er jetzt eine Musikschule und pipapo. Na okay, war bei dir also ähnlich, zumindest ein paar Fragezeichen bei einigen. Jetzt warst du ja Lehrer und jetzt gehst du raus. Unterstützung durch das Umfeld, durch dein persönliches Umfeld. Wie hat denn jetzt dann quasi, ne, wo du jetzt ja dann den Schritt dann wieder raus, dann mal irgendwann mitgeteilt hast, deinen Freunden, dein Umfeld, deinen Eltern, wie hat denn dein persönliches Umfeld eigentlich auf die Entscheidung reagiert? Und wie haben denn auch deine ehemaligen Kollegen und auch die Schulleitung darauf reagiert?
Das ist krass. Also das ist auch fast schon ein bisschen emotionales Thema für mich, weil
niemand,
sag's so, wie es ist. Niemand außer meiner Frau damals fand das eine gute Idee.
Niemand.
Rauszugehen. Rauszugehen und dann noch selbstständig. Also diese Kombination aus beidem. Alle, wirklich alle haben gesagt, oh, du Idiot, ne? Dazu, ich kann auch verstehen,
dass es von außen so aussieht. Selbst deine Metal-Freunde, die alle, letztendlich ein anderes...
Alle. Alle, wirklich das ist ja witzig, alle. Ne? So, auch die besten Freunde, meine Eltern fanden es auch keine gute Idee. Und von außen sah es natürlich auch blöd aus, ne? Das war zur Zeit des ersten Lockdowns, ne? Okay. Musiklandschaft liegt brach, es gibt keine Konzerte mehr. Und in dem Moment willst du dich selbstständig machen. Aber ja, also das war auf jeden Fall krass, mich da durchzubeißen und da auf meine innere Stimme zu hören, das Ganze trotzdem zu machen. Und es war einfach eine der besten Entscheidungen meines Lebens auf jeden Fall, das einfach trotzdem zu machen, weil diese Stimme auch so laut war. Aber auf jeden Fall hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es da ein paar mehr Leute gibt, die gesagt hätten,
das geile Idee, macht das. Auch, ne?
Genau,
die mich
verstehen
können.
Und so. Ja.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht für die Hörer auch, ne? Also das ist tatsächlich ein Thema. Hab das ja auch in den vielen Jahren immer mitbekommen, dass das Umfeld sehr unterschiedlich reagiert. Und es ist tatsächlich heutzutage auch bewiesen, dass das persönliche Umfeld ein wichtiger Erfolgsbaustein letztendlich auch ist für Selbstständige. Jetzt hast du aber eine wichtige Sache gesagt, deine Frau. Und ich glaube, das ist dann doch, glaube ich, die wichtige Message. Die Eltern sind natürlich extrem wichtig für uns, aber natürlich gibt es auch einen Prozess der Abnabelung von Eltern, seinen eigenen Weg zu machen. Also ich glaube, da gibt es noch was in uns so drin ist. Ich muss jetzt nicht alles das machen, was meine Eltern mir sagen. Und sie müssen auch nicht alles gut finden, was sie machen. Ne? Sie müssen mich trotzdem irgendwie, im besten Falle trotzdem lieb haben, egal welche Entscheidung ich treffe. Aber sie müssen nicht genau meine Meinung vielleicht teilen. Aber schwer wird es, wenn zum Beispiel der eigene Partner sowas überhaupt nicht unterstützt. Und das war ja bei dir der Fall. Also das ist ja das Schöne, ne? Also und ich glaube, das ist auch das, was wichtig ist, weil wenn du wen zu Hause dann sitzen hast, so als Partner, der das überhaupt nicht nachvollziehen kann und sagt, ey, was ist denn das für eine hohle Idee, geh arbeiten und deine scheiß Selbstständigkeit, weil dann wird es echt für einen selber auch schwierig. Also wenn du in die Selbstständigkeit gehst, brauchst du schon zu Hause in den eigenen vier Wänden, wenn du dann halt eine Partnerfamilie hast, dann muss das schon so sein, dass du da auch eine Unterstützung erfährst und dann muss das schon sein, ey, das wird anstrengend und ich muss auch mal abends arbeiten, aber ich halte dir auch einen Rücken frei oder auch wenn Kinder da sind, ne, ich halte dir auch mal einen Rücken frei. Ich finde das gut, was du machst und ich unterstütze dich und da gehen wir irgendwie zusammen durch, auch wenn du scheiterst oder wenn es am Ende nicht klappt oder so. Das ist ganz wichtig tatsächlich, ne? Mhm. Also ja. Wenn du so einen Endgegner zu Hause hast, den ganzen Tag dann noch gegen ankämpfst. Ich glaube, das würde einen dann persönlich doch fertig machen, weil es ist ein anstrengender Prozess, ne? Da muss man erstmal reinkommen. Da wird man ein paar Stündchen mehr arbeiten und das Ganze. Aber witzig finde ich, dass letztendlich deine ganzen Musikerfreunde, dieser ganze Kreis letztendlich, dass da keiner reagiert hat, naja, endlich bist du zu deiner wahren Bestimmung jetzt hier angekommen und ich habe ja sowieso gewusst, du bist nie ein Lehrer. Also ich hätte jetzt gedacht, der wäre halt auch mal so jemand dabei gewesen.
Ja, also das natürlich wollen einen die Freunde auch immer irgendwie schützen, ne? Und die haben halt ihre Erfahrung auch in der Musikbranche gemacht, wussten halt, dass es hart ist, haben dann noch die Wahrnehmung Pandemie und so weiter und haben auch, und das war halt auch ziemlich schwierig, viele halt Vorbehalte gehabt gegenüber dieser Coaching-Szene, auch zu Recht, weil ich habe mich ja als Coach selbstständig gemacht in der Metal-Szene. Und die Metal-Szene ist eben eine Szene, die sehr kritisch mit diesen Themen umgeht, auch mit diesem Umsatz generieren, ne? Dienstleistungsbranche, ja. Diesen ganzen Klischees, die es da gibt, wo natürlich
auch viel... Was war deine Idee? Erzähl nochmal, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Was war dein Thema der Selbstständigkeit? Mhm. Was war deine Idee dann als Coach? Was wolltest du machen?
Genau, im Prinzip habe ich einfach gesehen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass es halt sau schwer ist, für Bands an Auftritte zu kommen oder größer zu werden oder zu wachsen und vor allem, dass ganz viele Bands Probleme haben, auch große Bands, die bei großen Plattenfirmen unter Vertrag sind, mit Social Media zurechtzukommen, weil sie das überhaupt nicht verstehen und im Vergleich zur freien Wirtschaft auch katastrophale Kampagnen dort schalten und wirklich schlecht sind im Umgang mit Social Media, obwohl da so viel Potenzial ist. Und dann war meine Geschäftsidee im Prinzip, Bands dabei zu unterstützen, sich zu positionieren, ihr Marketing zu verbessern und alles, was praktisch außerhalb von Musik passiert, was man eigentlich ungern macht als Musikerin oder Musiker, weil man möchte ja einfach nur in der Band sein und zocken, aber diese ganzen Themen wie Booking, Marketing, Anzeigen, Social Media Management, das gehört heutzutage einfach alles dazu und da habe ich Bands eben unterstützt, beraten und gecoacht.
Ich habe das ja schon immer gefeiert, das Thema. Und ich glaube, das ist auch wirklich was Bands brauchen. Monetarisierung ist natürlich immer ein Problem im Musikerbusiness oder wenn man so Musiker coacht. Aber ich glaube, der Bedarf, auch gerade Social Media, wie nutzt man das alles richtig, um entsprechend auch höhere Reichweite zu bekommen, ne? Und das ganze Game, das ist schon enorm wichtig, ne? Hast du dich da speziell vorbereitet auf den Übergang in die Selbstständigkeit? Wie sah das aus? Gab es spezielle Ressourcen oder was hat dir dabei geholfen? Wie gesagt, außer natürlich deine Frau, so eine mentale Unterstützung zu haben. Aber wie bist du da rangegangen an diesen Übergang?
Also ich hatte im Prinzip zwei Starthilfen. Die eine Starthilfe war einfach mein Netzwerk. Mhm. Und dann letztendlich auch der erste Lockdown, der tatsächlich für mich günstig kam, weil dadurch einfach so, ja, dieser Alltag unterbrochen wurde. Plötzlich war keine Schule mehr. Das war noch während meines Referendariats. Die Schulen waren ja überhaupt nicht darauf vorbereitet, was da kommt mit dem Lockdown. Es hat einfach kein Unterricht stattgefunden und wie das Ganze digital funktioniert, da waren keine Strukturen da. Das heißt, man saß plötzlich da als Lehrkraft, wusste gar nicht, wie man seine Klasse erreichen soll. Und dadurch sind natürlich einfach auch Kapazitäten entstanden, wo ich gedacht habe, okay, dann fange ich jetzt schon einfach mal an zu planen und habe letztendlich angefangen, einen Podcast zu machen, wie wir beide es jetzt auch machen, und habe dafür mein Netzwerk genutzt. Das heißt, ich hatte einfach Zugriff auf Persönlichkeiten, die in der Branche durchaus bekannt sind, und hatte die Möglichkeit, mit denen zu sprechen und die zu fragen, was habt ihr eigentlich gemacht, um bekannt zu werden? In der Hoffnung natürlich, dass das junge Musikerinnen und Musiker hören und davon lernen und dann merken, was man eigentlich alles tun muss, um bekannter zu werden, um dann letztendlich mich anzusprechen für ein Coaching, damit ich die damit ich denen dabei helfe. Das heißt, das Netzwerk war eine riesen Starthilfe. Und wenn wir über die Ängste sprechen, die ich hatte, dann, wir haben es ja letzte Folge schon angesprochen, da bin ich ja letztendlich, habe ich mir Hilfe von dir geholt, ne? Weil ich dann in diesem ganzen Podcast-Zeitraum natürlich auch viele andere Podcasts gehört hatte und dann auf tausende Business-Podcasts, also wirklich ganz viele Business-Podcasts durchgehört habe und tatsächlich bei dir hängen geblieben bin, weil du einer der wenigen warst, weil du einfach authentisch warst und einer der wenigen warst, die diese Themen adressiert haben, wie zu welcher Bank gehe ich eigentlich? Wie melde ich mein Gewerbe an? Was muss ich da alles beachten? Wie mache ich Finanzplanung und so weiter? Alle anderen Business Coaches waren alle auf diesen Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und das fand ich so unsympathisch und auch so fernab der Realität, weil bevor ich daran denke, jetzt Umsatz zu machen, muss ich doch erstmal diese Hürden bewältigen und diese Hindernisse bewältigen. Und da warst du tatsächlich der Einzige, den ich gefunden hatte damals, der das angeboten hat. Hab mich dann bei dir für ein Erstgespräch angemeldet, hab meine Frau schon vorher vorgewarnt, du, das wird sehr viel Geld kosten, wenn wir den Frank holen. Ich brauche deine Hilfe, weil ich kam aus dem Ref, ich hatte nichts, ich hatte sogar noch Schulden. Und meine Frau hat mich dann wirklich da krass unterstützt, damals noch Freundin, dass ich mir das leisten konnte, dann bei dir das Coaching zu nehmen. Und das waren die beiden Starthilfen,
auch Lehrerin,
die
ich hatte. Muss man an
auch der Lehrerin, sagen. Genau.
Auch Lehrerin, ja, auch Lehrerin, ja. Ja. Mhm. Ach, cool. Ach, wenn wir das nächste Mal dann zusammensitzen.
Ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe, wie war das eigentlich für dich? Also das muss für dich als Musiker, der eine Frau hat, die Menschen beim Lehramtsausstieg hilft, dann ein Ex-Lehrer, der beziehungsweise noch Lehrer, der sich bei dir mit Musik selbst stellt. Da musst du doch einen Hörer abgenommen haben und gedacht haben, oh, der ist, glaube ich, richtig bei mir.
Ja, also natürlich war ich total happy, weil unser Gespräch war natürlich auch voll sympathisch und von der ersten Sekunde, das Thema hat mich interessiert und da war ich natürlich selber auch. Es ist ja so wie es in allen Jobs halt so ist, ne? Du hast ein gewisses Daily Business, was jetzt auch gar nicht schlecht ist oder was ich verurteilen möchte oder das hat mir alles Spaß gemacht, aber trotzdem ist es ja so, dass manchmal Menschen halt zu einem kommen, wo man denkt, ah, das ist aber richtig cool, das ist nochmal anders als das, was ich bisher so mache und was so meine tägliche Arbeit so ausmacht. Und das hat mich natürlich von zu Beginn an gefangen. Auch das Thema fand ich spitze. Gut, wir haben ja offen und ehrlich drüber gesprochen damals auch, habe ich auch ganz klar gesagt, das ist sicherlich kein einfaches Thema. Und da werden wir schon irgendwie dran zu knapsen haben, dich da entsprechend auch zu positionieren, durchzusetzen. Ne? Ich hatte ja selber eine Musikschule, ich kannte also Musiker. Ich hab ja selber früher jahrelang überlegt, ob ich, wenn ich ins Beratungsbusiness ob ich das nur für Musiker mache. Habe mich auch aus einem bestimmten Grund dagegen entschieden. Weil mir klar war, ey, ich kannte ja die Lehrer, die bei mir gearbeitet haben, ne? Also sie hatten auch immer Minus auf dem Konto und wenn sie dann, die waren ja damals selbstständig auch, wenn die wussten, dass sie vielleicht eine kleine Steuerrückzahlung im halben Jahr erwarten, dann haben sie schon gleich den nächsten Verstärker gekauft, obwohl sie eigentlich keine Kohle hatten, von der Kohle, die sie noch nicht so halt. Und da dachte ich so, wie sollen die denn in so ein Coaching, wie sollen die mich bezahlen, wie soll das funktionieren? Und also irgendwie brauchen sie Beratung, Hilfe, aber eigentlich sind sie bereit, doch eher in Equipment und Dinge zu leisten, zu investieren. Und das hat mich damals ein bisschen von abgehalten. Das fand ich natürlich mutig von dir. Das Thema fand ich klasse. Und du hattest ja auch schon deinen Podcast und das alles. Und von daher, genau, haben wir offen und ehrlich darüber geredet, dass wir es versuchen können. Ich kann dir das nicht garantieren. Ja, und dann sind wir das zusammen angegangen, ne? Spannend, ja. War auf jeden Fall spannend. Isabel hat das ja auch schon zu dem Zeitpunkt dann ja ihr Business so aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wo sie da stand eigentlich, an welchem Punkt. Und das war natürlich schon im Nachhinein jetzt witzig, dass du dann bei mir gelandet bist und im Grunde genommen nicht in dem jetzigen Schulfreikampus, aber den gab es ja damals noch nicht, ne? Wo wir dann die Lehrer dann... Es wäre auch interessant gewesen, ob du da eigentlich da reingekommen wärst in diesen Schulfreikampus oder ob du da immer... Aber wie gesagt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Gab es halt damals noch nicht und hast mich gefunden. Genau, so haben wir uns kennengelernt. War spannend, war echt cool. Und man muss ja auch sagen, ey, du hast das Ding gerockt, ey, trotz Corona-Krise, trotz, dass die alle nicht auftreten konnten. Es war hart, ja. Aber im Grunde genommen hast du es geschafft, dich mit dem Thema selbstständig zu machen. Gibt ja schon immer den coolen Spruch, ne? Erfolg ist die beste Rache. Man will ja nicht irgendwen. Ne? Es geht ja nicht um eine böshafte Rache. Aber ich glaube, wenn man so diejenigen, die vielleicht schon selbstständig sind oder sich damit mehr auseinandersetzen, Das ist schon so ein Gefühl, ne? So, weil man hat immer die Leute, die sagen, ja, ach nee, und sowieso, und mach das nicht und scheitern und so. Und wenn man das aber erfolgreich aufbaut, ist das schon so ein bisschen das Gefühl von, schaut mal her.
Voll. Hab ich doch gemacht. Weil du hast im Leben, finde ich, eine, also mehrere große Entwicklungsaufgaben. Aber eine große Entwicklungsaufgabe, die du im Leben hast, ist, finde ich, nicht abhängig zu sein von Wertschätzung, die du von außen bekommst, sondern selbst die Möglichkeit hast, aus deiner eigenen Wertschätzung für dich selbst, also zu schöpfen und eine innere Zufriedenheit aufzubauen. Weil wenn du dich immer davon abhängig machst, was Leute über dich denken, dann bist du eigentlich zum Unglück verdammt. Und das hat mir so viel geholfen, diese Entwicklung zu machen von dieser Person, der alle davon abraten, das zu machen, zu einer Person, die es dann doch geschafft hat, uns allen zeigen konnte, mich ein bisschen mehr unabhängig davon zu machen, was andere von mir denken, weil ich einfach da handfeste Erfahrung gemacht habe, es spielt keine Rolle, was Leute denken. Mhm. Und die wissen es genauso wenig wie du, ob das Ganze hier klappt. Die haben keine Ahnung. Die sagen nur einfach irgendwas. Oh,
ich habe ja früher Einzelcoachings gemacht. Wir haben ja auch noch im Einzelcoaching zusammengearbeitet. Ich habe den ganzen Tag über Jahre nur Einzelcoachings von morgens bis abends gemacht und ich habe also mit sehr vielen sehr intensiv zusammengearbeitet und es kommt immer der Punkt, wo dann so jemand kommt und sagt, ja, ich habe einen Freund, der hat mir aber gesagt, das. Mhm. Und dann dachte ich immer so, man ist ja so anfällig, man ist ja auch so unsicher, ne? Oben, unten, rechts, links, wo geht's genau hin, ne? Kundengewinnung, Umsatz, Kohle, Unsicherheit, Angst, letztendlich zu scheitern. Und dann kommt dann halt natürlich dieser Klugscheißer-Freund um die Ecke, der natürlich einen genau in diesen Ängsten, Sorgen, in dieser Unsicherheit natürlich dann irgendwie so eine Aussage um die Ohren haut. Und dann kommen die dann oder kamen dann immer so zu mir und dann habe ich immer so die Gegenfrage gestellt, irgendwann mal, wo ich das so geblickt habe, so, oh nee, ey, was ist, also was für auch ein Bullshit da immer so erzählt wurde halt, ne? Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, was macht der denn beruflich? Und dann kam halt zu 99,9% raus, dass derjenige noch nie selbstständig war, sich noch nie Selbstständigkeit, dass überhaupt kein Thema für denjenige ist, sich damit noch nie auseinandergesetzt hat und halt einen Angestelltenjob macht, was ja auch kein Problem ist, aber dann halt die klugen Sprüche für diejenigen auf Lager hat und die Gründer völlig verunsichert mit irgend so einem Halbwissen auch noch, was dann teilweise auch völlig falsch ist und dann die Leute verunsichert. Und ich habe dann später tatsächlich in meinen Coachings echt immer gesagt, das fällt auch ein kleiner Tipp für alle diejenigen, die in so einer Situation sind, lasst euch von solchen Leuten echt nicht so verunsichern und fragt euch echt immer, ist derjenige in einer Position, in einer Expertenposition, in denen er ja auch solche Ratschläge geben kann, oder ist es einfach so, nee, ganz ehrlich, Kumpel, du hast dich selber noch nie selbstständig gemacht, was willst du mir erzählen darüber, ne? Was willst du mir darüber erzählen? Und sich da gar nicht so von rechts und links zu verunsichern zu lassen, ne? Sondern tatsächlich sich an die Leute wenden, wenn man halt einen Coach hat, wenn man irgendein Programm hat, Community, wenn man einen Steuerberater hat, irgendein Expertenteam hat, an die man sich dann entsprechend wendet und dort die Sachen klärt, ja? Und nicht dann halt, wie gesagt, also das habe ich auch gelernt. Also es gibt eine Menge, die einen da so verunsichern, ne? Das heißt, für dich war es im Grunde genommen der Schritt, um Kunden zu gewinnen, war deine Variante Netzwerkaufbau, Communityaufbau, Reichweitenaufbau, Podcast.
Yes.
Dann ins Gespräch zu kommen. Du hast natürlich schon eine gewisse Netzwerkverbindung alleine durch deine ganze Tätigkeit und allem Pipapo und hast das dann entsprechend, du kannst es natürlich wahrscheinlich auch schon eine Unmenge an Bands und hast das dann im Prinzip so schleichend dein Angebot dann so hier und da an den Mann gebracht. Kann man das mal so ganz grob zusammenfassen, so als Strategie?
Ja, absolut, genau. Also der Podcast war natürlich ein Multitool, weil du auf der einen Seite dein Netzwerk vergrößerst, weil du willst ja Leute finden für deinen Podcast und mit den Leuten hast du dann automatisch schon Kontakt. Was halt super cool ist, einfach der Podcast als Tool, um zu netzwerken. Auf der anderen Seite ist der Podcast wirklich durch die Decke gegangen, kann man nicht anders sagen. Also das cool. Hätte ich niemals gedacht, dass der so viel Reichweite erreicht. Wir waren stellenweise im Metal-Bereich unter den Top 5 Podcasts. Obwohl das so ein Nischenthema war, weil ja nicht alle, die Metal hören, sind auch in Bands und wollen mit Bands erfolgreich sein. Und auch auf Social Media wurde ich auch immer größer und bekannter. Und das Ganze hat dann einfach dazu geführt, dass Leute mich angefragt haben und wirklich gezielt auch wirklich bei mir landen wollten im Coaching. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht, hauptsächlich Einzelcoachings. aus Anfragen, die ich über Social Media und über den Podcast letztendlich bekommen habe.
Deine Reise geht ja weiter, da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht deswegen an der Stelle aber schon mal ganz kurz die Frage, gibt es so eine Art größten Lernmoment, größte Lernmomente rückblickend? Was waren so die wichtigsten Lektionen oder vielleicht eine wichtigste Lektion, die du auf dem Weg in die Selbstständigkeit so für dich gelernt hast?
Eins haben wir ja schon mal angesprochen auf dem Podcast, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht genug gemacht habe, sich mit umsatzrelevanten Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Ich habe dann angefangen, wieder sehr viel auf ethischer und moralischer Ebene auch zu arbeiten in der Musikbranche, weil einem das natürlich auch am Herzen liegt. Ne? Mhm. Habe dann auch viel Meinungen, Positionen bezogen und ganz viel getan, was letztendlich nicht relevant war dafür, wie viel Geld ich verdiene. Und dann würde ich sagen, war es auch einfach eine ungenügende Auseinandersetzung mit meiner Zielgruppe, wo ich jetzt im Nachhinein sage, hätte ich das vorher noch, wir haben das schon sehr intensiv gemacht und viele Dinge konnte man vielleicht auch nicht wissen, aber was ich einfach festgestellt habe nach ganz vielen Einzelcoachings, dass zwei Dinge sehr schwer sind in der Musikbranche. Zum einen einfach Bands zu finden, die musikalisch auf einem guten Niveau sind, weil das einfach Grundvoraussetzung für alles ist. Weil wenn du einfach eine Band da hast, und das war auch stellenweise wirklich hart und manchmal sogar tränenreich, wenn du eine Band bei dir im Erstgespräch hast und du hörst dir vorher an, was die so machen und du weißt einfach genau, egal wie viel Social Media du machst, egal was du mit dieser Band, es wird nicht klappen. Ihr seid zu schlecht, man muss es so hart sagen. Ne? Es hat enorm wehgetan. Und dann aber auch eine viele Mindset-Problematiken, die ich auch bei Bands hatte, wo ich nicht mit umgehen konnte, war oft so ein Missverhältnis aus, wir wollen das und das, sind aber nicht bereit, das und das zu tun. Also ich habe ganz viele Erstgespräche geführt nach dem Motto, besorg uns mal ein Label, besorg uns mal ein Management, die alles für uns machen. So funktioniert die Musikbranche aber nicht. Labels und Managements nehmen heutzutage nur noch Bands unter Vertrag, die schon gut sind, die schon krasses Standing haben. Und niemand sucht mehr nach diesem kleinen, unbekannten Thema und macht es dann groß mit viel Geld. Es gibt aber so viele Bands, die glauben das. Und die kommen dann zu dir und wollen, dass du sie groß machst, aber sind selbst nicht bereit, dafür Dinge zu tun. Das war dann auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwann meine Kunden auf so ein Maß eingestampft hatte, dass ich wirklich nur noch mit 3-4 Kunden zusammengearbeitet habe, also 3-4 Bands zusammengearbeitet habe und parallel nach anderen Tätigkeiten in der Musikbranche gesucht habe und mich praktisch umorientieren musste. Das heißt, das war auch ein weiteres Learning, flexibel sein. Ich habe gemerkt, okay, hier geht's irgendwie nicht weiter, habe mir dann 2 Großkunden gesucht. Das war einmal die Metal-Band Sypcore, für die ich dann Tourmanagement gemacht habe, viel auf Tour war. Und das war einmal eine Radio-Promotion-Agentur von Claudia Appel, Grüße gehen raus, eine der liebsten Personen in der Musikbranche, wo ich dann einfach Promotion- und Interview-Koordination für wirklich große Bands gemacht habe. Also wo dann einfach auch mehr Kohle im Spiel war. Das waren dann so Themen wie Billy Talent, Papa Roach, Powerwolf, so Sachen. Und das war natürlich super cool. Und war dann ein komplett neues Themenfeld. Und das war wirklich so, hätte ich nie gedacht, dass es irgendwie dahin führt. Aber das war ein richtiges Learning. Okay, es entwickelt sich manchmal in Richtungen, die sind total spannend, aber auch total herausfordernd. Ne?
Ja, spannend. Wirklich spannend. Das habe ich auch noch verfolgt, die Zeit damals. Das habe ich auch alles noch mitgekriegt, Social Media. Und wie du dann angefangen hast, dann auch zu arbeiten und diese ganzen Themen. Da kann ich mich noch echt sehr gut dran erinnern. Genau, flexibel bleiben ist ein wichtiges Thema. Zielgruppenverständnis ist auch ein ganz wichtiges Thema. Das entwickelt sich natürlich, ne? Das ist ganz klar. Man kann vorab eine Zielgruppe schon sehr gut verstehen und das muss man auch. Und das ist auch, glaube ich, heutzutage mit einer der größten Probleme, dass sich zu wenig mit der Zielgruppe beschäftigt wird. Wer nimmt sich schon mal Zeit, wirklich da intensiv reinzugehen, alles, was es im Internet gibt, über eine Zielgruppe zu erfahren, deren Wünsche, Herausforderungen, Probleme, mal auch andere Anbieter, was machen die, auf welche Dinge legen die Wert in ihrem Programm? Also das wird, glaube ich, noch viel zu wenig gemacht, aber der Rest ist natürlich dann tatsächlich auch Erfahrung, die man dann aufbaut und die hast du dann natürlich gemacht. Ja, jetzt muss man ja an der Stelle sagen, super, cooler Podcast, ne? Wieder von jemandem, coole Transformation, raus aus dem Job, rein in die Selbstständigkeit, cooles Thema, cooler Typ, Chaka-Chaka, Feuer gemacht, alles ist gut, hast du auch sehr erfolgreich gemacht, aber nee, und das finde ich auch so gut, dass wir auch sowas mal ansprechen, hier ganz offen und ehrlich, eine Selbstständigkeit ist hart und eine Selbstständigkeit, egal, ob sie auch erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, gut, wenn sie natürlich komplett gar nicht erfolgreich ist, hat man keine andere Wahl, als vielleicht dann wieder das Ganze aufzugeben oder sich zumindest da nochmal umzuorientieren. Aber du warst erfolgreich, aber du hast dich trotzdem nach, glaube ich, 1,5 Jahren circa dazu entschieden, das dann doch wieder einzustampfen, die Selbstständigkeit. Und vor allen Dingen wieder zurück in die Schule zu gehen, witzigerweise, ja? Also da, wo eigentlich der Schmerz so groß war, also da können wir jetzt nochmal drüber sprechen, aber ich will vor allen Dingen auch noch ein bisschen auf die Frage, die wir letzte Woche ja schon mal so ein bisschen angesprochen haben oder die wir gesprochen haben, so dieses Work-Life-Balance, Work-Life-Harmony, was ist denn da passiert bei dir? Vielleicht auch in der Beziehung, ne? Deiner Frau, also Privatleben, also was, darauf will ich jetzt hinaus. Was ist da passiert? Warum hast du gesagt, weil eigentlich bist du auch, eigentlich hast du alles richtig gemacht.
Ja, es stimmt. Also es ist für mich auch nach wie vor schwierig, das zu rekonstruieren, warum ich dann tatsächlich aufgehört habe. Also da hat auf jeden Fall ein Thema mit reingespielt und das kann man ganz offen sagen, das war ein Burnout-Thema. Ne? Also einfach ein zu viel bei gleichzeitigem Verlust von einem Ziel. Also ich glaube jetzt einfach zu sagen, ich hatte schon alles erreicht innerhalb von diesen 1,5 Jahren Selbstständigkeit, wäre zu arrogant und so war es letztendlich auch nicht. Aber es war schon so, ich hatte mir eine Position erarbeitet im Musikbusiness, wo ich sagen konnte, ich habe auf jeden Fall überdurchschnittlich gut verdient in der Metal-Szene. Ich war ganz gut angekommen, aber ich war auch in einer Position mit diesen zwei Großkunden, mit meinen Kunden, wo es einfach unfassbar viel war und wo es auch unfassbar viel wurde plötzlich an Themen, die mir nicht geschmeckt haben und wo ich auch diese... wo dieser Traum-Musik-Business für mich auch einfach ein bisschen an Zauber verloren hat. Also ich kannte irgendwann alles, ich war in allen möglichen Backstage-Bereichen, ich habe für Jacoby Shaddix von Papa Roach Interviewtermine koordiniert und ich war in diesen ganzen Strukturen drin, wo ich immer sein wollte, in diesem Rockstar-Umfeld und merkte dann aber, dass das halt einfach nicht alles, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, ne? Sondern dass es da ganz viel schlimmes Zeug gibt in der Musikszene, ganz viel verhaltensgestörte Menschen, die dort rumlaufen, ganz viel Misskommunikation, schlechte Kommunikation, ganz viel schlimme Antreiber, es geht so viel um Anerkennung, ganz wenig um Zwischenmenschlichkeit, gerade im Business, das ist ein sehr raues Business, also wie Leute miteinander umgehen, ist sehr rau, man sagt doch immer, Musikbusiness ist wie so ein Haifischbecken, es hat also wirklich heftige Kommunikation und das waren alles Punkte, die dann bei mir dazu geführt haben, dass ich irgendwann auf Widerstand gestoßen bin mit meinem eigenen Traumthema, dass ich Musik nicht mehr mochte. Ich habe dann auch kein Metal mehr gehört. Ich habe alles in meiner Freizeit war weg von Musik und plötzlich das, was eigentlich mein größter Traum, meine größte Leidenschaft war, Musik, war plötzlich das, was mich am meisten belastet hat, weil diese negativen Seiten so groß wurden und ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann hier noch. Ich hatte dann auch tolle Konzepte. Wir haben ein Kurssystem geplant, habe ich mit einem anderen Geschäftspartner gemeinsam aufgezogen für Bands, mehrere Bands, Gruppencoachings. Das ist toll, hat toll funktioniert, ist toll gewachsen. Ich hatte wirklich Möglichkeiten, da noch wirklich erfolgreicher zu sein und mich weiter nach oben zu arbeiten. Habe aber so viel getan in diesem Widerstandsprozess, dass ich gemerkt habe, okay, ich gebe hier rein. Aber das, was die Erfahrungen, die ich alltäglich mache, sind trotzdem negativ. Und da musste ich irgendwann sagen, einfach weil es mich auch gelegt hat. Ich weiß noch, ich bin eines Montagmorgens aufgewacht und konnte nicht mehr aufstehen. Ich lag wirklich im Bett. Alle Gliedmaßen waren fest. Also mental konnte ich nicht aufstehen. Ich lag dann einfach da. Das Handy hat geklingelt. Ich konnte nicht rangehen. Und dann war einfach klar, okay, ich brauche Hilfe.
Jetzt ist Ende.
Jetzt ist Ende. Ich muss was tun.
Ich überlege gerade, ob wir da mal eine extra Folge zu machen, wenn euch das vielleicht interessiert. Also vielleicht zum Thema Burnout in der Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist so ein Thema, das auch häufig so unter den Teppich gekehrt wird. Aber ja, natürlich kann man auch in der Selbstständigkeit Burnout gehen, natürlich, klar. Das ist natürlich auch eine Zielgruppe, ist auch klar, ne? Also ich habe ja selbst auch in diesem Musikbusiness ja gearbeitet, 10 Jahre Musikschule. Ganz anderes Business trotzdem am Ende, ja, ein bisschen unternehmerisch aufgezogen. Aber ich habe das trotzdem auch gespürt, zumindest das Missverhältnis, weil wir jetzt ja gerade so ein bisschen von Work-Life-Harmony. Wir haben ja gesagt in der letzten Folge, also ich bin auf jeden Fall ein Fan von Harmony, das irgendwie zu verbinden und nicht Balance, ne, dass das so ausbalanciert ist, weil das klappt nicht, zumindest auch nicht in so einem Genre. Mhm. Ja, das war für mich auch, das war Fulltime. Ich konnte keine Balance hinkriegen, ich konnte nur eine Harmonie hinkriegen. Aber auch das muss ich ganz klar sagen, auch wenn die 10 Jahre so geil waren, ich habe das so gefeiert, aber trotzdem nach 10 Jahren war trotzdem so, dass ich nach 10 Jahren an diesem Punkt stand, wo ich gesagt habe schon, was ich investiere, so von meiner ganzen Person, ich gebe alles hier rein, alles, was ich hatte, am Anfang ja auch Geld, ne? Also alles, was Geld, alles, was ich an persönlichen Ressourcen, Motivation, Bereitschaft, Risiko aufzunehmen, für andere Verantwortung zu tragen, für Schüler, für Lehrer, für Eltern, für alle da zu sein und dann am Ende aber auch zu sehen, was so von dir gefordert wird die ganze Zeit, ne? Mhm. Also von Eltern für, ich sag mal, für in Anführungsstrichen, ja, Unterricht ist teuer, es ist klar, aber am Ende, was dann doch so gefordert wird von dieser anderen Seite, ne? Ich glaube, das ist mal so ein Thema, das könnte man mal mit aufnehmen. Und ich glaube, da ist gerade die Musikbranche sehr hart. Das heißt, du gibst da was rein bei dir auch, und was Bands aber von dir mal auf der anderen Seite fordern eigentlich von dir. Von dir auch, von deiner Person, von deinen Ressourcen. So, aber auf der anderen Seite gar nicht die Bereitschaft dafür auch zu zahlen oder den Gegenwert zu bezahlen. Und das habe ich auch gemerkt in der Musikschulbranche so. Ich habe ein ganz gutes Gehalt, aber auch mehr nicht. Aber das, was ich leiste eigentlich auf der anderen Seite, steht dann zumindest, was das angeht, gar nicht mehr in der Harmonie wirklich drin. Ne? Und das habe ich auch eine Tochter bekommen und so. Und dann auch das Gefühl, nee, ich will die auch mal aufwachsen sehen. Und es gibt für mich jetzt auch, es geht logisch weiter, auch in einem anderen Beruf, ne, auch mich mehr auf Beratung und so weiter zu konzentrieren, wo ich diese Harmonie besser vereinbaren kann, auch für mich. Ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich bei dir auch so sowas gewesen. Ne? Am Ende ist die Harmonie, also die Work-Life-Harmonie, glaube ich, einfach nicht mehr da gewesen, oder?
Ja, wie gesagt, also das wurde zum Feind, das Ganze. Ich musste dann wirklich danach auch wieder, ich werde heute noch irgendwie in alle möglichen Backstage-Bereiche eingeladen von Festivals und entscheide mich aber trotzdem dann immer dazu, mir das Ticket zu kaufen, weil ich wieder lernen musste, Fan zu sein, weil ich das einfach verlernt habe durch dieses ganze Business. Das wurde auch so ein bisschen entmystifiziert, das Ganze, ne?
Ach, du hast dann echt gesagt, nee, ich kaufe mir eine Karte und stelle mich vorne hin?
Inzwischen, ich gehe auch nicht mehr, Leute bieten mir dauernd an, hier Gästeliste. Nee, ich kaufe mir normal ein Ticket, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Backstage-Scheiß. Ich will da vor der Bühne stehen mit meinem Bier und das einfach wieder abfeiern. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Anerkennungsgame da im Backstage. Und das musste ich wieder lernen. Ich musste Musik wieder lieben lernen. Ich musste auch mir selbst mit meiner Hobbyband mir meine Ansprüche rausnehmen, das jetzt professionell zu machen, sondern dass es einfach Spaß macht, zusammen mit meinen Jungs im Proberaum Musik zu machen. Das musste ich wieder lernen.
Ja. Der Lösungsansatz, okay, man fragt sich natürlich dann schon, natürlich, gut, Musikerbranche hast ja für dich diesen ganzen Bereich wahrscheinlich, wenn du an so einem Punkt bist, Burnout, dann sagst du natürlich, da geht ja auch nichts mehr in diese Richtung. Ich glaube, da schlägt man die Tür auch komplett in diesen ganzen Bereich Musik zu. Und ich glaube, das braucht man auch als Heilungsprozess, ne? Wie du nachher aussagst, ich muss mir wieder ein Ticket kaufen. Also da war jetzt ja nicht möglich, dann mache ich da noch was in der Musikbranche oder hier und mache mich hier noch. Ich glaube auch, das ist dann, da braucht man erstmal Abstand. Und da muss es dann doch wieder opposite, da muss es irgendwas auf der anderen Seite sein. Sonst kommt man da wahrscheinlich schwer raus, ne?
Genau, das war wie eine Trennung. Das war, ich weiß noch, ich habe dann nach diesem Montag direkt am Dienstag meine damalige Großkundin, die Claudia, angerufen und wir haben beide geheult am Telefon. Mhm. Weil das war wie ein Trennungsgespräch, weil das war so symbolisch für mich. Diesen Großkunden und diese Arbeit mit Claudia, die mir zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig ans Herz gewachsen ist, zu beenden, das war wie eine Trennung. Das war wirklich, ich musste diese Tore komplett zumachen, weil es mir nicht mehr gut getan hat und weil ich mich und meine Gesundheit einfach priorisieren musste zu dem Zeitpunkt. Und da ist es natürlich, wie du sagst, ne, wenn du eine Tür zumachst und dann fragst dich natürlich so, was mache ich jetzt? Ich brauche irgendwie Geld. Ne? Dann hatte ich schon natürlich ein gewisses Grundniveau an Kohle aus der Selbstständigkeit und hatte auch keine Bereitschaft zu dem Zeitpunkt, also da Einbußen zu machen finanziell. Hab dann einfach gesagt, okay, ich habe diese Ausbildung, ich bin fertige Lehrkraft im Prinzip. Jetzt gucke ich doch einfach mal, wie das so ist außerhalb vom Ref. Ich kann ja befristete Verträge annehmen. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht und hatte halt super Glück, weil ich einfach an eine Schule gekommen bin, die Apple Projektschule war, Vorreiter im Bereich Digitalisierung. Und das war dann für mich das Zeichen, okay, jetzt probierst du es nochmal mit den Erfahrungen aus der Selbstständigkeit, vielleicht kannst du bei den Kids was Cooles bewegen, dir guckt niemand mehr auf die Finger, guckst du mal, wie du in dem System zurechtkommst und ob du dort dein eigener Chef sein kannst und innovative Sachen machen kannst, umsetzen kannst und dort deine Erfüllung findest. Und dort habe ich dann natürlich gleich ganz gut verdient und das dann gemacht. Und ich hatte wirklich dann auch eine gute Zeit an der Schule. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und ich erinnere mich noch, ich war dann irgendwie mit meiner Tochter, mit dem Hund unterwegs, während meiner Tochter beim Ponyreiten oder irgendwas war, das weiß ich noch. Und dann entweder hatte ich dich mal gefragt mit so einer Sprachnachricht, manchmal laufe ich so spazieren mit dem Hund oder so und habe dann nochmal so ein paar Kunden immer so Sprachnachrichten geschickt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, ich krieg's gerade nicht mehr 100% zusammen, haben wir auf jeden Fall Sprachnachrichten verschickt. Und dann hast du mir auf jeden Fall, dann habe ich dich entweder gefragt, wie es geht, oder du hast dich von deiner Seite aus gemeldet. Ich weiß nicht mehr so genau.
Das ist auch nicht mehr.
Und auf jeden Fall haben wir dann wieder Kontakt gehabt und haben uns so ein bisschen, also wir hatten ja immer so ein bisschen Kontakt immer mal wieder. Und dann wusste ich ja, dass du wieder als Lehrer tätig bist. Und bei uns ging natürlich unser ganzer Aufbau und vom Schulfreikampus und das Ganze ja weiter voran. Und da habe ich dann, ich weiß noch, wie ich zu Isa gesagt habe und auch dann letztendlich ja zu dir, Murphy, schon so angedroht, sobald wir hier mit unserem Team, mit unserer Arbeit soweit sind, dass wir dich hier einstellen können, stellen wir dich ein. Zu irgendeinem Zeitpunkt haben wir das, glaube ich, schon mal so angedroht, dass der Tag X kommen wird. Wenn wir die Ressourcen dafür haben, dich bei uns ins Team zu holen, dann machen wir das. Und das Geile ist ja jetzt wirklich, und wir haben es dann auch einfach gemacht halt, ne? Also ja. Wir haben dann zu dem, es war für uns völlig klar, wenn wir soweit sind und dich ins Team holen können, von den Ressourcen, von der Struktur, wo wir dann da so waren. Du hast ja dann tatsächlich in der Zwischenzeit dann auch deinen zweiten Tod gestorben, glaube ich, in der Schule. Also, also ich erinnere mich auf jeden Fall, es klang jetzt so schön und es wäre ja alles gut gewesen. Wir haben dich nicht nur einfach abgeworben, sondern ich glaube, da kam dann schon am Ende nach einer gewissen Zeit dann doch wieder eine gewisse Ernüchterung des Schulsystems, Beamtentum, wie mit dir umgegangen wurde, glaube ich auch, ne, am Ende. Ich glaube, da hast du dann doch irgendwann den Kaffee dann doch schon das zweite Mal dann doch auch wieder aufgehabt, oder?
Ja, absolut. Also ich war dann wirklich, mein Plan war nie langfristig wieder Lehrkraft zu werden, sondern jetzt erstmal das einfach zu machen, zu gucken, was passiert. Und dann war ich halt an dieser tollen Schule und es war ein Traum. Ich habe dann plötzlich an nichts anderes mehr gedacht, weil es hat mir so Spaß gemacht. Es war so cool. Ich habe mich so als Lehrkraft identifiziert und dachte, okay, ich bin beruflich jetzt angekommen. Was dann passiert ist, ich war ja mit einem befristeten Arbeitsvertrag da und obwohl mir eigentlich zugesichert wurde, dass die mich halten wollen und mir auch eine Verbeamtung in Aussicht gestellt wurde, was dann passiert in diesem System, ist so Sachen wie, es gibt einen Auslandsrückkehrer, der aber verbeamtet ist. Und der wurde dann an die Schule abgeordnet, an meine Traumschule, an meine Digitalisierung, mein Playground für coolen, innovativen Unterricht und hat mich einfach eiskalt ersetzt. Das heißt, ich wurde dann eben... Ja, mein Vertrag ist ausgelaufen an dieser Schule. Ich wurde im Prinzip ersetzt durch einen Beamten und bin dann an andere Schulen, muss man fast sagen, versetzt worden, weil ich tatsächlich mehrere Krankheitsvertretungen dann gleichzeitig gemacht habe an verschiedenen Gymnasien. Und da hat man dann wirklich das System wieder in Reinform kennengelernt. Also da wurde ich dann wirklich rumgeschoben wie Verfügungsmasse. Und man hat mich versucht, auch teilweise in die nächsten Verträge zu bringen. Und wenn ich die Verträge dann abgelehnt habe, dann wurde mir plötzlich aus dem Nichts eine Verbeamtung angeboten, ne? Nur um mich da halt irgendwie reinzukriegen, damit ich das tue, was halt von letztendlich von mir erwartet wird. Und da, wie du sagst, also da ging mir echt wieder der Stift. Da war ich wirklich schon wieder so sauer auf dieses System.
Ist auch sehr wertschätzend, ne? Ist auch sehr, sehr wertschätzend am Ende, wie man dann mit solchen Menschenressourcen umgeht, ne? Das ist ja, glaube ich, das irgendwie große Problem.
Vor allem, das waren halt auch wieder klassische Gymnasien. Das war wieder dieser Konformismus, der mir so entgegenlief, wirklich mit hierarchischen Strukturen, wirklich autoritären Schulleitungen. Damit konnte ich einfach nicht und habe dann auch in dieser Zeit mich aktiv danach umgesucht, nach tatsächlich Business-Ideen, um mich auch selbstständig zu machen. Und für mich war klar, entweder ich mache mich wieder selbstständig mit einer anderen Idee oder ich mache mich auf die Suche nach einem Angestelltenverhältnis, das mir den Rahmen bietet, um dort als Unternehmer tätig zu sein. Also wie, als wäre ich selbstständig. Und dann war das natürlich der beste Zeitpunkt possible, an dem wir dann letztendlich Kontakt hatten, weil ich natürlich genau wusste und wir uns ja sehr gut kannten und ich genau wusste, ey, wenn du mich einstellst, dann werde ich mit dir wie ein Unternehmer auf Augenhöhe an einer Business-Idee arbeiten können. Ja,
genau, das machen wir. Ja, das ist nämlich meine nächste Frage gewesen. Jetzt arbeitest du hier bei uns im Team. Was ist anders als früher für dich in dem Job? Hast du gerade schon beantwortet.
Ja, genau.
Fühlt sich quasi fast wie ein Selbstständiger bei uns im Team.
Also müssen wir ja auch irgendwie, das ist ja auch faktisch so, ne? Also ich arbeite wie ein Unternehmer bei uns. Das ist total witzig. Also auf dem Papier bin ich zwar angestellt, ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, ich wäre ein Angestellter, sondern als wäre ich Unternehmer. Als wäre das hier meine GmbH und ich würde die mit euch irgendwie strategisch ausrichten. Und das ist halt das Geile. Und das macht halt so unglaublich viel Spaß, das Ding hier aufzubauen und zu rocken, ne?
Ja, also Dito, ne? Kann ich nur zurückgeben. So, was habe ich denn jetzt hier noch auf meinem Zettel stehen? Ja, wie gesagt, spannende Reise, die du hingelegt hast. Vor allen Dingen, ne, so du als Typ einfach so Schule, ne, so raus, also Schule raus, wieder zurück zur Schule. Und ja, auch witzig, dass wir jetzt ja die letzten 2 Jahre oder so ja auch zusammengearbeitet haben, dann mit dem Schulfreicampus dann ja auch. Also nicht nur, dass wir ne, jetzt auch das hier jetzt noch weiter ausbauen, das Thema, sondern du ja auch dann letztendlich dann auch anderen Lehrern ja auch echt helfen konntest und du bist auf dem Schulcampus ja auch immer sehr beliebt und alle fragen immer, ach der Murphy und wenn der auch mal irgendwie so ein Live gemacht hat in der Community oder so, da warst du auch immer, glaube ich, extrem beliebt. Ich habe noch so eine kleine Abschlussfrage und dann kommen wir jetzt auch schon so zum Ende. Ratschläge für Nachahmer. Ist so das Stichwort. Welchen Rat würdest du vielleicht echt so Personen geben, die halt ebenfalls einen Ausstieg aus dem Job erwägen und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten? Hast du da irgendwas, wo du sagst, das würde ich hier gerne noch den Zuhörern mal so mitgeben wollen? Mut, Mindset, weiß ich nicht was, irgendwas, was dir da so einfällt, zu sagen, ja, so ein Ratschlag für Nachahmer.
Ja, also da fallen mir natürlich ganz, ganz viele Sachen ein, aber das Erste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist, ist tatsächlich dieses Wort Versagen aus dem Kopf zu streichen. Mhm. Weil, wenn man da so drauf schaut, so auf meinen Lebenslauf, Studium, ewig, Langzeitstudent, dann irgendwie das Ref gemacht, dann sich selbstständig gemacht, nach 1,5 Jahren Selbstständigkeit wieder zurück in den Lehrberuf, dann sieht das Ganze aus, als wäre ich einfach brutal gescheitert. Und als wäre das absolutes Versagen. Und dieser Moment, wieder zurück in den Lehrberuf zu gehen, da konnte man von außen drauf schauen und sagen, da hast du echt versagt, Murphy. Aber so habe ich irgendwie, hat sich vielleicht so angefühlt, aber rückblickend schaue ich dann nicht mehr so drauf. Sondern du hast es auch bei deinem Lebenslauf gesagt, ne? Diese ganzen Auf und Abs und dieses ganze Hin und Her, das macht einen letztendlich zu dem, wo man dann letztendlich auch landet, ne? Und was einen letztendlich auch ausmacht. Das heißt, berufliche Neuorientierung oder auch so Rückentwicklung vermeintliche, wo man nochmal vielleicht eine Ausbildung macht oder sich nochmal neu aufstellt oder sich eben selbstständig macht, das sind keine Punkte für mich, an denen man versagt hat, sondern an denen man den Mut besessen hat, im Gegenteil, sich nochmal neu auszurichten. Und dann macht das ganz viel mit der eigenen Angst, wenn man nicht mehr auch im Kopf hat, was ist denn, wenn ich versage mit der Selbstständigkeit? Warum denn versagen? Was heißt denn versagen? Allein dadurch, dass du es gemacht hast, hast du schon so viel mehr gewagt als alle möglichen anderen, die vielleicht den Traum gehabt haben und es nie probiert haben. Und wenn du dann nach 2 Jahren merkst, ey, hab jetzt genug Erfahrungen gemacht, ist doch nichts für mich, dann hast du gewonnen. Nämlich dieses entscheidende Learning, was du mitnimmst in weitere Berufe, ey, durch die Selbstständigkeit bin ich zum Beispiel auch in deinen Augen oder auch in den Augen vieler anderen, auch Agenturen, bei denen ich mich beworben habe, zum absoluten Marketing-Experten geworden. Mhm. Ich habe keine Ausbildung im Marketing gemacht, ich habe Lehramt studiert, aber ich habe mich selbstständig gemacht in einem Bereich, in dem Marketing sehr wichtig ist. In diesem Business haben mich sehr viele als Marketing-Experten wahrgenommen, obwohl ich keine einzige Marketing-Ausbildung, Weiterbildung in meinem Leben gemacht habe, einfach nur durch Referenzen.
Ja. Ja, du bist ja bei uns auch viel für Marketing verantwortlich, ne? Also wir beide machen ja sehr viel Marketing auch für unser Unternehmen. Ja. Und ich gehe sogar so weit, wenn ich da so zwischendurch dachte, nee, ich finde immer, Versagen ist dann, wenn man so wie so ein Irrer in eine Richtung rennt und irgendwann mal einer so einen auf die Schulter klopft, zum Beispiel eine Bank oder ne, irgendwie das Finanzamt und man irgendwann sagt, du kannst mal anhalten. weil wir brauchen was von dir. Oder worauf ich hinaus will, ist, wenn von außen du quasi rausgesetzt wirst, aber nicht aktiv das selber für dich entscheidest. Du hast zu einem Punkt gesagt, ich bin jetzt hier angekommen, aber du hast für dich entschieden, ja, auch weil du vielleicht zu viel, also von deiner selbst aufgeben musstest und du hast das nicht zurückbekommen, wo dann auch, wie gesagt, so diese Harmonie flöten gegangen ist und dann auch irgendwie so ein Burnout eingetreten ist. Und es ist doch super, wenn du aus freien Kräften entscheiden kannst, ich habe alles gemacht, ich habe alles getan, fühlt sich aber für mich jetzt gerade nicht mehr richtig an und ich möchte gerne das und das so weiter tun, dann ist das doch nie ein Scheitern.
Auch so, absolut. Ich würde noch weitergehen und sagen, selbst wenn da der Hammer von außen kommt, selbst dann ist es kein Versagen in meinen Augen, weil es einfach schon so viel, so ein krasser Schritt ist, das überhaupt zu tun.
Ja.
Und das ist dann einfach ein Learning, was man hat. Man merkt, genau. Okay, krass, hier bin ich an meine Grenzen gekommen, hier habe ich was nicht richtig gemacht. Okay, mache ich entweder nächstes Mal richtig, schüttel mich und mache weiter in meiner Selbstständigkeit. Oder das Ganze ist mir nicht wichtig genug oder der Hammer ist so krass, und dass ich nicht mehr bereit bin, diese Opfer, die daraus resultieren, zu gehen, um hier den Schritt weiterzumachen. Genau. Dann orientiere ich mich um und dann in dieser Neuorientierung entstehen neue tolle Möglichkeiten. Das hat mit Versagen zu tun. Es gibt kein Versagen in der Selbstständigkeit. Das Einzige, was dieser Begriff anrichtet, ist Angst. Weil Versagensängste entstehen nur dadurch, dass man das Gefühl hatte, man könnte versagen, ist für mich aber ehrlich gesagt, zumindest in dem System, in dem wir leben, hier in Deutschland privilegiert und so weiter, ist ein Versagen in der Selbstständigkeit für mich nicht möglich, ist meine Meinung.
Ja. Ja, und auch, ich sag mal, selbst wenn es in eine Insolvenz oder so, in eine Privatinsolvenz oder so reingeht, ich weiß nicht, wie lange, ich meine, früher waren es mal 7 Jahre, wie lange läuft das heute? Ich glaube sogar auf 3 Jahre gekürzt, oder? Eine Privatinsolvenz oder so. Also selbst dann, also selbst wenn man darüber mal reden würde, ne, was am Ende als Konsequenz passiert, wenn es dann mal wirklich passiert, ist das, glaube ich, wenn man ein gut ausgebildeter Mensch ist, immer noch ertragbar und es gibt immer noch Möglichkeiten, danach wieder rauszukommen. Ja? Man ist ja jetzt nicht in einem sozialen Gefüge, wo man da so völlig ins Bodenlose stürzt. Wer will das? Keiner. Wird es hart? Ja, klar. Ist das unangenehm? Super. Aber ich habe auch schon ein paar Leute gesehen, denen das passiert ist. Und die sind auch alle wieder aufgetaucht und auch alle wieder da und haben sich auch alle wieder berappelt. Also von daher finde ich super, Versagen rauszukriegen aus dem Kopf. Wieder ein Thema. Kann man nochmal näher drüber sprechen. Ja, viel mehr spannende Reise kann man fast gar nicht hinlegen, so beruflich. Da ist ja meine schon langweilig. Zumindest bin ich da einmal raus. Ne? Und auch was die Thematik angeht, ist das bei dir schon echt extrem spannend. Rede ich immer wieder gerne drüber und habe auch natürlich heute nochmal viel dazugelernt durch die Fragen, die ich mir so überlegt habe. Und möchte dir an der Stelle ganz herzlich danken. Für das offene Gespräch und ja, wünsche allen Zuhörern auch, dass ihr einiges mitnehmen konntet, auch vor allen Dingen ein paar Ängste los oder abzuschütteln. Man muss Respekt und man sollte auch Angst verspüren, aber die darf einen nicht extrem lähmen. Ne? Und man muss schon noch gucken, dass man, genau was du gerade gesagt hast, Murphy, finde ich auch, lernen, damit umzugehen, auch mit dem Umfeld, so Versagen, was das bedeutet. Und ich glaube, das brauchen wir in Deutschland so sehr, dass sich mehr Leute trauen. Und wenn man dann so hört, ne, in Amerika gilt eigentlich erst dann jemand als erfolgreich, wenn er schon mal ein Ding an die Wand gefahren hat. Und auch selbst dann kriegst du zum Beispiel in Amerika trotzdem zum Beispiel noch Kapital. In Deutschland sieht das ja leider auch wieder ein bisschen anders aus. Ja? Aber ich glaube, das braucht Deutschland, so diese Mentalität, dass Leute es probieren, was zu schaffen. Und wenn es halt mal nicht klappt, dann okay, dann vielleicht wieder mit einer nächsten Idee. Aber das gehört zum Gründen, das gehört zum Fortschritt, das gehört zu einer Gründernation dazu. Und ich glaube, das war ein cooler Appell mal so an die ganze deutsche Bürokratie und unsere Sichtweise, das täte uns gut als Gründerland, ne? So diese Mentalität, ey, ich probiere es halt mal und wenn es halt nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt und dann mache ich es halt nochmal oder nicht oder so. Aber deswegen bin ich doch nicht doof gescheitert oder sonst irgendwas. Das finde ich ein super, wirklich ein super Schlussappell, das brauchen wir. Chaka, chaka.
Chaka, chaka.
Chaka, chaka. Wie Hella von Sinn sagen würde. Chaka, chaka, chaka. Ja. Mega Schlusswort, Murphy. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und dann geht's nächste Woche auf jeden Fall Gerne, hat mir super Spaß gemacht. Ja. Und ich würde sagen, nächste Woche steigen wir wieder ein mit spannenden Themen.
Yes. Gibt's wieder Gründerroulette, gibt's wieder Tool der Woche, gibt's wieder Five Facts. Und wir haben schon richtig geile Themen im Gepäck. Ich bin so gespannt, wie da eure
Rückmeldungen sein werden. Dürfen wir schon was teasern? Was ist denn das Thema von der nächsten Woche?
Na klar, können wir schon was teasern. Nämlich in der nächsten Woche gehen wir mal drauf ein. Wir haben es ja schon angekündigt in den letzten Episoden, dass das vielleicht kommen wird. Und es wird kommen, wie man das eigentlich macht, möglichst ohne Risiko zu gründen. Also so sicher wie möglich. Weil da gibt es coole Strategien, coole Methoden. Da haben wir bei den Five Facts auch 5 wieder in der Tasche, wie man möglichst sicher gründen kann.
Und das. Und geht das überhaupt, ne? Geht das überhaupt,
sicher gründen? Ja.
Der Frage werden wir mal auf den Grund gehen.
Genau.
Spannend. Also, dann.
Ich hab jetzt schon Bock.
Auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis denn. Ciao, macht's gut.
Ich habe genug von diesem Käfig, ich will frei sein.